Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Ja, herzlich willkommen zur 92. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Alexander Laux und an meiner Seite begrüße ich heute Henrik Jacobs. Moin Henrik.
Moin Alex.
Ja, und heute ist wirklich eine ganz besondere Folge, denn wir werden nicht nur über das wichtigste Hamburger Sportereignis sprechen in diesen Tagen, sondern wir sprechen darüber mit dem wichtigsten Menschen der Stadt. Vorstellen braucht man ihn eigentlich nicht. Wir machen es trotzdem. Und zwar macht das in dieser Saison der HSV-Rapper Elvis.
Der Bürgermeister ist zu Gast. Es geht um Sport und Politik. Speziell im Profifußball kein so großer Unterschied. Den Akteuren geht es leider viel zu oft nur um Profit, den man, wenn es sein muss, aus der Schwäche seiner Gegner bezieht. In seiner eigenen Fraktion ist man relativ beliebt. Von den anderen Parteien kommt fast immer nur Kritik. Viel zu selten in der Sache, dafür häufig aus Prinzip. Ein Verhalten, das man ebenso in Fankurven oft sieht. Und auch die Verantwortung ist gar nicht so ohne. Ob nun Spieler, Verband oder Regierender, Molekularbiologe, zu den Unterschieden. Die sieht man einfach am Gehalt. Dafür wird man halt als Profikicker leider auch nicht alt. Wie man reinruft in den Wald, kommt es meistens auch zurück. Und ja, es gibt noch Menschen mit Moral, mit Leidenschaft. Zum Glück Fußball und Politik. Beides sorgt in den Gemütern praktisch jedes Mal für Hitze. Doch nur in einem davon duldet man in Hamburg einen Bremer an der Spitze.
Ja, ein Bremer an der Spitze in Hamburg. Darüber müssen wir reden. Und zwar mit Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo.
Ja, wir freuen uns sehr, Herr Tschentscher, dass Sie der Einladung gefolgt sind, um mit uns über Fußball mal zu sprechen. Zur Abwechslung ist ja vielleicht auch mal ganz nett, über andere Themen zu diskutieren. Und wir wollen natürlich vor allem über das Stadtderby, das 106. Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV sprechen. Und sind Sie eigentlich schon im Derby-Fieber so ein bisschen? Denken Sie schon mal die Tage
dran? Nein, im Fieber nicht, aber ich interessiere mich natürlich ganz besonders für diese Spiele. Ich darf aber vielleicht einmal richtig stellen, ich bin jetzt wirklich echter Hamburger. Ich bin nur in Bremen geboren, dort wenige Jahre gewesen. Ich bin übrigens in der Nähe des Weserstadions geboren, im Klinikum Bremen-Mitte. Aber die längste Zeit meines Lebens habe ich in Hamburg verbracht und bin ein sehr überzeugter Hamburger Bürger.
Über das Thema Bremen und Werder Bremen können wir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts noch ein bisschen intensiver sprechen. Unser Podcast steht heute unter dem Motto Frag den Bürgermeister. Das heißt, nicht nur wir stellen die Fragen, sondern wir haben auch einige Einspieler im Laufe der nächsten Stunde. Und weil wir ein HSV-Podcast sind, kommen all diese Fragen aus dem HSV-Kosmos. Und hier kommt der Anfang mit der wahrscheinlich schon wichtigsten Frage.
Hallo, hier spricht Simon aus Uhlenhorst und ich würde gerne wissen, wie er denn als geborener Bremer dann tatsächlich noch auf den richtigen Weg gekommen ist, um zum HSV-Fan zu werden.
Ja, es ist eben so.
Wir haben es schon angedeutet eben, ne?
Das interessiert sehr viele, aber ich habe schon mal auf einer HSV-Mitgliederversammlung gesagt, es gibt eben Menschen, die haben eine harte Kindheit und ich bin in Bremen geboren, da ist der SV Werder. Der führende Verein, er ist ja auch ein nicht so unerfolgreicher Club. Aber ich hatte nie eine Beziehung zu Werder Bremen und habe zwar noch ein positives Verhältnis zu meiner Geburtsstadt Bremen, aber mit dem SV Werder hatte ich nie irgendwie was zu tun. Beim HSV ist es völlig anders. Dort fieber ich schon mit, wenn Spiele sind und ich bin auch sehr oft schon im HSV-Stadion gewesen.
Kann man Sie denn dann eigentlich als HSV-Fan bezeichnen oder als Sympathisant oder wie?
Ja, so ein Mittelding. Ich würde schon sagen, es geht in Richtung Fan, aber ich bin eben nicht Mitglied des HSV. Und ich darf auch sagen, dass ich St. Pauli für einen sehr, sehr besonderen und coolen Fußballverein halte. Das sind eben zwei ganz unterschiedliche Vereine, die aber beide in der Sport- und Fußballstadt Hamburg ihre wichtige Aufgabe haben, nämlich ihre Fans und ihre fußballbegeisterten Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Und deswegen glaube ich, ist das ein Geschenk für unsere Stadt, dass wir zwei so sehr, sehr populäre und coole Vereine haben.
Was würde Ihr Sohn an dieser Stelle sagen, wenn er das hört, dass Sie St. Pauli als coolen Fußballclub bezeichnen?
Der würde mir wahrscheinlich nicht recht geben, weil er auch ein HSV, also der ist noch sehr viel stärker HSV-Fan.
Haben wir gehört,
ja. Der hat mich übrigens auch dazu gebracht, öfter mal ins HSV-Stadion zu gehen, weil er als kleiner Junge das alleine nicht konnte. Und das ist nun wirklich ein geborener HSV-Fan. Aber so gibt es ja in Hamburg wirklich zwei geteilte Fußballlandschaft. Die einen sind sehr überzeugt davon, dass St. Pauli den wahren Fußball verkörpert. Und viele andere sagen, ich bin beim HSV, dem Traditionsverein, dem einer der größten Sportvereine Deutschlands und weltweit. Und beides hat ja was für sich.
Man muss das ja vielleicht auch nicht immer so krass sehen. Ne? Viele empfinden ja regelrecht Hass auf den anderen Verein. Sie nehmen das eher entspannt wahr.
Übrigens wie viele andere auch. Selbst die Vorstände der Vereine sind ja miteinander jetzt nicht irgendwie im Konflikt, sondern die stehen zu ihren Projekten, zu ihrem Verein. Sie arbeiten an ihrem Team und an den Punkten. Aber so eine richtige Feindschaft besteht ja gar nicht. Es gibt eben einzelne Fans, die dann ein bisschen aus der Bahn gehen. Und das ist etwas, was übrigens beide Vereine nicht gut finden, wenn es zum Beispiel nach einem Derby HSV St. Pauli plötzlich zu Krawallen kommt und zu unfairen Szenen. Also ich glaube, da ist, dass die Vereine, auch übrigens die Fanclubs, die es gibt, das eigentlich gar nicht wünschen. Fußball ist etwas ganz Grandioses, es ist für viele auch etwas sehr Ernsthaftes, aber es darf nicht in diese negativen Feindschaften und Gewaltgeschichten übergehen.
Mhm. Sie haben gerade die Fußball- und HSV-Leidenschaft Ihres Sohns schon angesprochen. Wie sieht denn dann so ein Sonnenabend aus, wenn Sie mal frei haben und sich um Fußball kümmern dürfen? Gibt es dann 13.30 Uhr schon die erste Sky-Konferenz?
Ich darf jetzt auch nicht zu viel aus den Privaten berichten. Ich glaube, ich darf sagen, dass unser Sohn mich zum HSV gebracht hat, aber das ist jetzt auch das, was ich sagen möchte. Alles andere ist sehr, sehr Privatsphäre. Es ist so, ich selber gucke gerne HSV-Spiele, wenn es die Möglichkeit gibt. Aber das ist jetzt nicht so, dass das mein Leben bestimmt. Also da muss ich auch ehrlicherweise sagen, es gibt viele andere Dinge, die ich auch im Kopf behalten muss. Ich freue mich natürlich über jeden Punkt, den der HSV bekommt. Genauso wie es mich freut, wenn der St. Pauli gute Spiele macht. Da bin ich wirklich Hamburger Bürgermeister, indem ich an beides denke. Es gibt ja neben diesen beiden bekanntesten Bundesliga-Vereinen auch noch viele andere gute Fußballclubs in Hamburg. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass das zwar nicht Bundesliga-Clubs in diesem Sinne sind, aber doch sehr, sehr gute, auch traditionsreiche Fußballvereine, die viel des Breitensports ja auch mitvermitteln. Insofern dürfen wir jetzt auch nicht verengen. Hamburg ist eine Sportstadt mit ganz vielen Sportarten und ganz großartigen Sportvereinen. Die über Hamburg hinaus bekanntesten sind aber eben diese beiden, FC St. Pauli und HSV. Und deswegen darf man das, glaube ich, auch so erwähnen.
Ja, gibt es denn da einen Amateurclub, wo man sie ab und zu mal sehen könnte? Bei Altona 93 zum Beispiel?
Naja, ich bin dann gerne eingeladen beim Hamburg Cup, also da, wo dann das Endspiel ist. Und da geht's auch richtig zur Sache. Da ist die Stimmung auch, muss man sagen, ja genauso ambitioniert, ja, wie in den Profispielen. Fußball ist eben etwas, was wirklich in jedem Alter und in jeder Spielklasse die Leute so mitnimmt. Das ist ja das Besondere, das Psychologische auch an dieser Sportart, dass es die Leute auf eine ganz besondere Art und Weise mitreißt.
Sie haben es ja eben angesprochen, Sie sind in Oldenburg aufgewachsen. Wie sieht's denn mit Ihren eigenen fußballerischen Qualitäten aus? Haben Sie früher mal gespielt?
Ja, es gibt ja wahrscheinlich kaum jemand in Deutschland, der aufwächst und nicht irgendwann mal im Fußballverein war. Ich war auch in dem TuS Eversen, hieß der damals. Das ist der Stadtteil von Oldenburg, in dem ich gewohnt habe. Und dort war ich einige Jahre auch, ich glaube, bis zur D-Jugendklasse, oder wie man
10
sagt.
10 bis 12,
Bis dahin. Und dann hat sich das irgendwann verloren, weil auch andere Dinge natürlich eine Rolle spielen. Ich habe dann auch eine gewisse Zeit Judo-Sport gemacht und dann steht das ja in Konkurrenz auch zu anderen Dingen, die man als junger Mensch macht, Klavier spielen lernen zum Beispiel. Und wenn man sich für den Fußballsport entscheidet, auch wenn es nicht professionell ist, dann ist es ja doch mit großem Aufwand verbunden. Das sind die Trainingszeiten, das ist die Fahrt zu den Spielen, dann am Wochenende manchmal Turniere. Und insofern ist das ja, man hat ja nicht unbegrenzt Zeit, auch als junger Mensch ist die Schule noch dabei. Und insofern bin ich dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wie, davon abgekommen. Aber einige, 2-3 Jahre so, habe ich, glaube ich, auch das Typische so zum Samstagspiel zu fahren mitgemacht.
Dann müssen Sie ja noch verraten, was damals Ihre Position war.
Genau.
Linksaußen. Verteidiger. Okay.
Also, linker Verteidiger.
Ja, hinten.
Früher sagte man, glaube ich, oder man sagt auch immer noch, die Linksaußen und die Torhüter sind eigentlich die Bekloppten beim Fußball.
Aber echt? Also, ich bin jetzt ehrlicherweise nicht so der, ich bin jetzt nicht der, der.
Das Gegenteil haben Sie ja schon bewiesen eigentlich.
Ich war jetzt nicht der Leistungsträger der Mannschaft. Wir haben auch oft verloren. Ich finde, im Sport ist das Verlieren ja auch schwieriger als das Gewinnen. Es ist ja richtig persönlichkeitsbildend, wenn man die Erfahrung macht, man kann sich bemühen und das Team ist aber eben manchmal nicht so gut wie das andere Team. Und dann muss man das hinnehmen und man muss auch wieder Motivation fürs nächste Spiel sammeln. Das finde ich das Besondere, gerade am Fußballsport, dass es teambildend ist und dass es auch positive persönlichkeitsbildende Wirkung hat. Deswegen bin ich auch so begeistert, wenn ganz viele ehrenamtliche Fußballtrainer in allen möglichen Stadtteilen gerade diese Jugendmannschaften betreuen und damit ein Stück weit auch Vorbild sind. Dann sagen, nee, nun sei jemand nicht komisch, ne? Die anderen haben halt die Tore geschossen und nächsten Samstag haben wir eine neue Chance. Und dieses auch mal auf die Nase fallen, sich wieder aufrappeln, das ist etwas, was fürs Leben nicht schlecht ist. Das
wissen Sie noch, wer damals Ihr Trainer war?
Ich weiß den Namen nicht mehr, aber es war der Vater eines Schulfreundes. Mhm. Der hat das auch so als quasi ehrenamtlich gemacht und nahm uns dann auch irgendwie alle mit. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, ob das sein eigenes Fahrzeug war. Jedenfalls fuhren wir dann auch mit mehreren dann zu den Spielen in die Umgebung Oldenburgs. Das waren ja auch keine Riesenreisen. Das war dann, was weiß ich, ein kleiner Ort in der Nähe. Und da fuhren wir dann hin und haben das Spiel dann meistens verloren. Aber die Stimmung war trotzdem gut.
Wir haben ja eben schon gesagt, dass Sie eigentlich mit Werder Bremen nicht so eine Verbindung hatten. Trotzdem ist es ja so, dass es jetzt zum ersten Zweitliga-Derby zwischen Werder und dem HSV kommen wird. Ich muss mal gucken, im September. Finden Sie das auch traurig, dass es jetzt, dass zwei solche großen Traditionsklubs jetzt zweitklassig
klar,
unterwegs sind?
Aus Sicht der Fans ist das natürlich, ist man lieber in der ersten Liga. Aber ich habe gedacht, als ich jetzt hörte, dass fast noch Köln, ist Köln abgestiegen? Nee, ich glaube nicht. Nee, aber es wäre fast so gewesen.
Aber Schalke.
Schalke und HSV und Werder Bremen. Und ich habe schon gedacht, Mensch, am Ende sind die Zweitligaspiele interessanter als die der ersten Liga.
Das sagt der eine oder andere, ja.
Ja, aber es ist ja, ich meine, im Grunde geht es in der ersten Liga mittlerweile darum,
wer absteigt.
Ab welchem Spieltag Bayern Meister ist. Das ist ja eine so auffällige Situation seit einigen Jahren, dass ich jetzt in der zweiten Liga es auch recht spannend finde. Zumal wir ja auf den HSV und auf St. Pauli blicken und überlegen, kriegen sie diesmal die Kurve und steigen auf. Und dieses Ereignis des Wiederaufstiegs stelle ich mir übrigens ganz toll vor, weil das ist ja das Gegenstück zum Abstieg, wo die Enttäuschung groß ist. Und deswegen hoffe ich sehr, dass wir das erleben werden beim HSV.
Aber Reservierungen für den Rathausbalkon nehmen Sie vorher erstmal nicht entgegen, ne?
Ich glaube, das ist, man hat mir immer schon mal gesagt, das darf man gar nicht sagen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ich sage, eine große sportliche Leistung in Hamburg möchten wir im Rathaus würdigen. Das ist ja ein Stück weit auch immer Vorbild für andere. Und wenn eine Mannschaft, egal in welcher Sportart, eine großartige Leistung gemacht hat, wenn als die Hamburg Towers dort ihren Erfolg hatten, dann haben wir sie gerne ins Rathaus eingeladen, weil wir sagen, ein Stück weit lebt die Sportstadt auch von der Begeisterung dafür, dass es Erfolge gibt. Und das möchten wir gerne dann auch neben Dingen, die wir ja auch im Rathaus bewürdigen, auch die Kultur und die Musik, möchten wir auch den Sport würdigen und ihn so ernst nehmen, wie ihn eben auch viele sehen. Und deswegen würde ich jedenfalls die Einladung aussprechen. Wenn St. Pauli oder HSV in die erste Liga aufsteigt, wird es jedenfalls die Einladung geben ins Rathaus. Und dann müssen die Vereine überlegen, ob sie die Einladung annehmen. Kann ja auch sagen, nö, brauchen wir nicht. Aber ich glaube, viele freuen sich. Viele Fans freuen sich auch, wenn der Verein zur Ehre kommt.
Ja, die Handballer sind ja auch in dieser Woche dann da, ne?
Genau.
Insofern.
Also das ist jetzt nicht so, dass wir nur einzelne Sportarten im Blick haben. Wir haben ja auch eine ganz großartige Tradition in den Wassersportarten in Hamburg. Wir haben diese Hockey-Erfolge, wir haben diese Segler, die unglaublich erfolgreich sind und Ruderer. Also wir haben ja ganz viele Sportarten, wo andere außerhalb Hamburgs auch wissen, dass wir dort stark sind. Aber Fußball ist eben Volkssport Nummer eins. Das ist auch der Bereich, in dem der Profisport sozusagen am weitesten gediehen ist. Und insofern ist eben der Fußball in Deutschland jedenfalls nach wie vor Volkssport Nummer eins.
Was ist denn für Sie jetzt eigentlich das bedeutendere Derby? HSV gegen St. Pauli oder dann doch HSV gegen Bremen so als Traditions-Nord-Derby?
Vergessen Sie Werder Bremen. Das ist jetzt nicht, ich habe keine irgendwie eigene Erfahrung.
Trotzdem, für jeden HSV-Fan ist natürlich das Derby gegen Bremen auch sehr, sehr spannend und wichtig. Das ist
richtig, aber ganz anders als jetzt St. Pauli und HSV. In diesem Sinne, als HSV-begeisterter Mensch bin ich natürlich bei diesem Spiel auch dabei, weil es ja auch so ein Hanseaten-Duell ist. Aber das Einzige, was mich mit dem SV Werder verbindet, ist, dass ich, wie gesagt, in der Nähe im Klinikum Bremen-Mitte geboren bin.
Alles klar, dann haben wir das Thema Bremen
genau, haben wir es abschließend
erstmal abgehakt.
Ja.
Und widmen uns wieder dem Hamburger Derby. Unsere nächste Frage kommt von einem ehemaligen Nationalspieler, der selbst auch zwei Derbys mit dem HSV gegen den FC St. Pauli gespielt hat. Und den hören wir jetzt.
Moin, lieber Herr Schenscher. Hier ist der Marcel Jansen aus Norderstedt. Eine Frage, und zwar sehen wir uns am 13. Freitagabend am Millerntor und haben Sie Ihr HSV-Trikot an?
Also leider sehen wir uns nicht am 13.8. Ich war schon bei diesen Lokalderbys dabei. Ich finde, dass Marcel Jansen auch ein ganz großartiger Gewinn für den HSV ist, wenn ich das nochmal nebenbei erwähnen darf.
Bitte. Und
wäre ich HSV-Mitglied, dann würde ich ihn wählen als Präsidenten, denn er bringt so beides mit, diese sympathische Natur, die er hat. Er hat die Kenntnisse im Fußball und er ist trotz seines jungen Alters, er ist schon, muss man sagen, auch ein Profi so in der Vereinsorganisation. Das ist jedenfalls mein Eindruck, so wie ich ihn wahrnehme die letzte Zeit. Und ich hoffe, dass Marcel Jansen und der HSV eine großartige gemeinsame Zukunft haben.
Ja, dazu muss man an dieser Stelle sagen, heute ist Freitag, das heißt der Tag vor der Mitgliederversammlung. Der Podcast wird erst am Montag ausgestrahlt. Das heißt, wir wissen in diesem Moment noch nicht, ob Marcel Jansen wieder zum Präsidenten gewählt wurde. Und wir wissen auch noch nicht.
Ja? Ich kann ihn ja nur so beurteilen als Mensch, wie ich ihn kennengelernt habe. Und ich glaube, er ist wirklich ein großer Gewinn. Und ich finde das eine gute Mischung. Er ist ja selber, er weiß, worüber er spricht. Und er geht sehr vernünftig mit auch den schwierigen Fragen um. Er ist, glaube ich, einfach ein korrekter Typ. Und ich würde mich freuen, wenn er, wenn diese Sendung gesendet wird, dann auch in diesem wichtigen Amt ist.
Aber es klingt so, als wüsste er, ob das Sie ein HSV-Trikot haben. Oder ist er da fehlinformiert?
Er weiß vielleicht, dass ich einen HSV-Schal habe. Aber zu einem Derby mit St. Pauli würde ich ja nicht gehen, ohne den geteilten Schal zu tragen. Das ist nämlich einer, der auf der einen Seite den HSV-Schal ausmacht und in der anderen Seite den St. Pauli-Schal. Denn, das will ich jetzt auch nochmal sagen, Uke Göttlich und der St. Pauli-Vorstand, das ist auch ein gutes Team und die machen wirklich gute Arbeit in allen Dimensionen. Es geht nicht nur um den Profifußball, sondern das sind Vereine, die sich über die eigenen Interessen als Profisportverein viele Gedanken machen, wie sie in die Stadt hineinwirken, wie sie Nachwuchsarbeit machen. Und da bin ich sehr froh, dass wir wirklich zwei solcher Sportvereine haben, neben allen anderen, die uns als Sportstadt ausmachen. Denn eins muss man wissen, der Spitzensport ist natürlich so, dass er die Leute begeistert. Aber getragen wird Spitzenleistung im Sport immer von dem Breitensport. Das heißt, die Menschen müssen ja, gerade die jungen Leute, müssen ja Erfahrungen sammeln, müssen ja angelernt werden. Man wird ja nicht als Tennis- oder Fußballprofi geboren. Und diese Nachwuchsarbeit, die in der Breite funktioniert, die ist immer Voraussetzung, dass man dann auch im Spitzensport erfolgreich ist. Für mich gehört beides zusammen. Der Breitensport, der braucht auch die Vorbilder. Die Begeisterung, jetzt wenn Alexander Zverev die Goldmedaille gewinnt, ist das natürlich eine Motivation für alle jungen Menschen, die in Hamburg Tennissport betreiben. Und umgekehrt braucht der Spitzensport auch den Nachwuchs, die Talentförderung, den die Sportvereine ja alle machen.
Über den Hamburger Sport werden wir auf jeden Fall später auch nochmal sprechen, über die Sportstadt Hamburg. Jetzt waren wir gerade schon beim FC St. Pauli. Sie sind ja Politiker, der FC St. Pauli ist auch ein politischer Verein. Die versuchen auch immer politische Botschaften auch nach außen zu tragen. Wie stehen Sie eigentlich dazu? Fußball und Politik, ist das untrennbar oder sollte man das eher
voneinander trennen? Nein, man sollte das trennen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das, was die Politik mit dem St. Pauli, oder anders ausgedrückt, ich kann mir vorstellen, dass manch ein politischer St. Pauli-Fan jetzt nicht der Fan des jetzigen ersten Bürgermeisters ist. Und es sind ja auch sehr viele alternative politische Ideen, die eine Rolle spielen, die auch ein bisschen gegen das Establishment gerichtet sind. Das finde ich aber völlig akzeptabel. Ich meine, Politik lebt vom Widerspruch und von Opposition und von unterschiedlichen Ideen. Und dass wir einen Verein, einen Sportverein haben, der ganz bewusst aussagt, wir sind anders und auch mit einer gewissen Lebenssicht verbindet, auch zum Beispiel mit einer sehr kritischen Sicht auf den Profifußball, das finde ich eigentlich sehr gewinnend. Und ich finde, es braucht auch kritischer Diskussion, zum Beispiel über die Frage, ist das mit dem Profisport noch in geordneten Bahnen oder eskaliert da etwas? Das ist ja eine Frage, die man sich schon seit längerem stellt. Ist es richtig, dass immer höhere Ablösesummen gezahlt werden, dass der Sport in diesem Umfang kommerzialisiert wird? Und ich finde, das steht uns gut zu Gesicht, dass wir in Hamburg auch über diese Frage kritisch reden.
Glauben Sie denn, dass da eine Entfremdung droht von der Fußballbasis, wenn die Gehälter und das ganze Konstrukt zu abgehoben ist?
Ich glaube schon, dass ein fußballbegeisterter Mensch ist, nicht gerne sieht, wenn zum Beispiel, also wenn jetzt nehmen wir mal einen erfolgreichen HSV-Spieler, der da plötzlich weggekauft wird. Das ist eine Enttäuschung gerade auch für junge Fans, die das nicht so bis dahin verstanden haben. Ich erinnere mich noch, als Daniel van Beuten dann plötzlich von Bayern gekauft wurde. Das war richtig eine Enttäuschung für viele HSV-Fans, wo man auch irgendwie denkt, Mensch, musste er das jetzt machen? Und diese Erfahrung, dass die Begeisterung für die Mannschaft und dieses sportliche Wir-Gefühl dann doch stark auch von kommerziellen Verträgen und Möglichkeiten abhängt. Das ist, das ist eine Kehrseite der Profisportmedaille. Auf der anderen Seite brauchen wir die Professionalität. Man darf das ja nicht unterschätzen. Also Sport auf diesem Niveau zu organisieren, ist ja nichts, was man so nebenbei macht. Wir brauchen ja auch professionelle Organisationen. Es sind viele kommerzielle, wirtschaftliche Risiken auch in dem, was Profisportvereine machen. Deswegen will ich jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt alles völlig übertrieben und darf nicht so sein. Aber es ist ein Spannungsfeld. Und es gibt Entwicklungen, wo glaube ich schon, das Fußballherz manchmal sagt, ist das in Ordnung, dass jetzt ein Verein, der solche unglaublichen finanziellen Möglichkeiten hat wie Bayern, dass der sich da im Grunde alle Spieler zusammenkaufen kann und die dann auf die Bank setzt. Mhm. Während in anderen Vereinen diese Spieler alle zum Einsatz gekommen wären. Das ist eine Kehrseite und das Spannungsfeld ist da. Ich glaube, da wird es auch in den nächsten Jahrzehnten Diskussionen geben, wo sind Grenzen.
Über das Thema Investoren im Fußball wollen wir auch noch mit Ihnen sprechen. Jetzt waren wir gerade noch beim FC St. Pauli. Das ist ja auch ein Verein, dem es durchaus schwerfällt, dann einerseits dieser andere Verein zu sein, sich nicht so als Wirtschaftsunternehmen immer zu verstehen. Gleichzeitig sind sie natürlich ein Wirtschaftsunternehmen.
St. Pauli wirtschaftlich gut aufgestellt. Also ja. Das muss man ja sagen, dass da
sind sie auch gut. Stadionbau gab es auch keinen Ärger. Im Gegensatz zum HSV,
das muss man ja sagen. Profisport ist mit großen Investitionen, mit wirtschaftlichen Risiken verbunden. Und ich finde eigentlich sehr gut, wenn man das mit Augenmaß macht und dann nicht von einem Defizit ins nächste steigt.
Wann waren Sie denn das letzte Mal im Millerntor?
Ich glaube, das war das. Ich bin nicht so oft in dem Millerntor-Stadion gewesen. Ich glaube, es war das letzte Mal ein Derby. Also HSV gegen St. Pauli. Mhm. Da bin ich eingeladen worden vom St. Pauli.
Das ist möglicherweise das 4:0 des HSV?
Ja, genau.
Okay, dann haben Sie den bislang letzten Derby-Sieg des HSV.
Ja, und das war auch jetzt nicht so schön für die St. Pauli-Fans im eigenen Stadion, diesen 4:0. Und Oki Gottlich wurde auch immer leiser im Laufe des Spiels. Sie hatten sich solche Hoffnungen gemacht, jetzt das zu gewinnen. Aber es war eine Phase, in der es auch ganz schön war, dass der HSV mal wieder klar gewinnt. Also ich war ein bisschen gespalten. Ich habe jetzt nicht laut gejubelt, weil das gehört sich dann vielleicht nicht, wenn man bei der heimischen Mannschaft zu Gast ist. Aber es ist halt ein Spannungsfeld. Und ich glaube, St. Pauli ist selbstbewusst genug zu wissen, dass das schon ein großartiger Erfolg ist, diese Entwicklung gemacht zu haben. Da hat man ja auch wirklich mit viel Sportbegeisterung geringere wirtschaftliche Möglichkeiten ausgeglichen. Und das ist eben auch Fußball. Dass Geld am Ende nicht alles ist. Hat auch der HSV gelernt, dass man sehr viel Geld ausgeben kann und trotzdem die Punkte nicht kommen. In beide Richtungen spürt man, dass Fußball am Ende ein Gesamtkunstwerk ist und man sich den Erfolg auch nicht wirklich kaufen kann.
Sie haben ja eben schon so in Ihren Anmerkungen, klingt ja auch viel Diplomatie durch, sage ich mal, müssen Sie ja auch sein.
Das gehört ein bisschen zu meinem Amt, weil ich finde, ich habe auch den Anspruch, die gesamte Sportstadt im Blick zu haben. Und ich finde wirklich das sehr bemerkenswert, die Entwicklung des FC St. Paulis. Und unsere Stadt ist vielfältig. Und diese Vielfalt sehen wir auch im Sport. Und wir sehen sie auch zwischen diesen beiden sehr verschiedenen Vereinen, die einen ganz unterschiedlichen Charakter haben, aber die beide dann am Ende die Begeisterung für den Fußballsport beinhalten.
Aber was ich eigentlich fragen wollte noch dazu, es ist dann eigentlich auch nicht vorstellbar, dass Sie, oder sind Sie früher mal im Trikot im Stadion gewesen oder mit Schal oder so, das ist, verbietet sich dann eigentlich sowas, oder?
Ja, also in dem Moment, wo, ja, im Grunde schon, obwohl wenn ich am HSV-Spiel bin und dort ist Dresden zu Gast, natürlich kann ich dann mit dem HSV-Stahl da mich blicken lassen. Aber ich finde, da, wo es jetzt um Hamburg geht, da habe ich auch wirklich den Anspruch, alles andere nicht zu vergessen. Ich werde auch immer wieder angemahnt, reden Sie nicht nur über den HSV und nicht nur über St. Pauli, sondern es gibt auch Altona 93, es gibt Uhlenhorster Sportverein, es gibt viele Vereine, die eine lange Tradition hatten und wo man auch nicht weiß, ob die vielleicht nochmal so richtig ins Bewusstsein treten, weil sie eben auch ambitionierte, gute Spielerinnen und Spieler haben.
Mhm. Erinnern Sie sich dann noch, wann Sie das erste Mal im Volksparkstadion waren?
Ja, aber ich kann das jetzt nicht mehr beziffern. Ich weiß es nicht mehr, also ich kann das Jahr und das Datum nicht sagen. Es war
das alte Volksparkstadion noch mit der Laufbahn?
Nein, das war das ist jetzt nicht älter als länger als 15, 20 Jahre her. Da bin ich, wie gesagt, unser Sohn wollte unbedingt schon in jungen Jahren ins Stadion. Und das konnten wir ihm ja nur ermöglichen, indem man da mitgeht. Und da habe ich dann auch wirklich gemerkt, was mir vorher gar nicht so bewusst war, dass es doch wirklich ein ganz anderes Erlebnis ist, Fußball im Fernsehen zu verfolgen oder live im Stadion zu sein. Es ist diese ganze Stimmung, dieses Mitreißende, das ist ja, kommt ja im Fernsehen nicht mit rüber. Man beobachtet es und man kriegt dann noch die Zeitlupe und kann das gut beurteilen. Aber das Stadionerlebnis ist einfach unersetzbar. Und das habe ich da zum ersten Mal auch selber so miterlebt. Und dann sind wir halt öfter mal da gewesen.
Zum Thema Stadionerlebnis kommt auch unsere nächste Fanfrage.
Ja, guten Tag, Herr Schenscher. Alex aus Lockstedt. Ich bin gebürtiger Engländer und möchte Sie fragen, ob Sie beim Premier League Spiel in England fahren.
Nein, so weit geht mein Fußballinteresse dann nicht. Das ist ja auch alles mit Reisen und Aufwand verbunden. Es gibt ja richtig mitreisende Politiker, die dann auch ihre Sportvereine in den Auswärtsspielen begleiten und so. Das hat mein Vorgänger, glaube ich, einmal gemacht, als es um ein Aufstiegsspiel ging oder ein Abstiegsspiel ging.
Ich glaube, er ist mit nach Fürth gefahren,
das
in der Relegation.
Das ist damit, richtig, ja, genau. Das ist jetzt auch, das halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, aber das ist natürlich auch mit Aufwand und mit Zeit verbunden. Und Zeit ist in diesem Amt eine sehr knappe Ressource. Insofern kann ich mir das jetzt mit Auslandsreisen nicht vorstellen.
Aber welches gibt es, so ein Derby, ein internationales, was Sie sich vorstellen könnten, was Sie interessieren würde?
Wenn jetzt der HSV in der Champions League spielen würde und irgendwo, sowas kann ich mir vorstellen. Aber wir sind ja momentan, müssen wir ein bisschen kleinere Brötchen backen und jetzt erstmal zusehen, ja, dass man da mal bisschen mehr kriegt als den vierten Platz. Wenigstens mal einen Relegations- oder vielleicht auch einen sicheren Aufstiegsplatz. Aber wie gesagt, man soll jetzt auch die Erwartungen nicht, es ist, wie soll ich sagen, will nicht abergläubisch sein, aber es gibt Leute, die sagen, jetzt reden wir nicht so viel drüber, sondern wir machen jetzt. Eins will ich aber nochmal positiv erwähnen. Der Abstieg in die zweite Liga ist bei manch einem Bundesliga-Verein so verlaufen, dass dann als nächstes der Abstieg in die dritte Liga kam. Und sich in der
Kollege Laux kommt aus Kaiserslautern oder aus der Nähe.
Ich will nur mal einmal erwähnen, wir tun so alles so wie selbstverständlich. Eigentlich hätte der HSV gleich in der nächsten Saison wieder aufsteigen müssen. Das ist alles nicht so simpel. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir jetzt immer dicht dran waren. Wäre noch froher, wenn es jetzt mal reicht für den Wiederaufstieg und dass man dann auch in der ersten Liga bleibt. Aber auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt reihenweise Beispiele dafür, dass das Spielen in der zweiten Liga etwas anderes ist, dass dann ganz andere Mechanismen wirken, weil die Spieler eben dann auch nicht kommen, die sonst in der ersten Liga dabei gewesen wären. Also dass man sich sofort in der zweiten Liga im oberen Feld stabilisiert und mit zu den Aufstiegskandidaten gehört wenigstens, ist auch was wert. Ich würde nicht alles für selbstverständlich nehmen. Fußball ist sehr komplex und es kann einem noch viel schlechter gehen als das, was wir in den letzten 2-3 Jahre hatten.
Kleine Randbemerkung, dass du in dieser Wunde rühren musst, Henrik.
Das war einfach eine Steilvorlage.
Ich komme aber auch nicht aus Kaiserslautern. Ich habe dort nur mein erstes Bundesligaspiel gesehen. Okay, das will ich nochmal festhalten. Trotzdem noch traurig.
Ja, was ist da auch mit Hansa Rostock und was haben wir schon alle so hier
1860 München.
Cottbus und so. Wir hatten ja schon eine ganze Reihe an Erstligavereinen, die dann wirklich weitergereicht wurden in die dritte Liga und die da bis heute nicht wieder hochgekommen sind. Und insofern, nun ist der HSV ein großer, ein starker Verein, der auch mehr Möglichkeiten hat als andere. Aber als selbstverständlich würde ich auch das nicht empfinden, weil die Psychologie auch schwierig ist. Da finde ich auch, hat der HSV ein Geschenk mit der Fangemeinde. Die Fans haben zu ihrem Verein gestanden, obwohl es gute Gründe gab, zwischendurch auch mal nicht begeistert zu sein mit dem, was alles vorgefallen ist. Der HSV hat eine starke Fangemeinde, die sehr zu diesem Verein steht. Und das ist ein ganz großes Fund. Und da muss ich sagen, kann man auch stolz drauf sein.
Wollen wir nochmal zurück zum Stadtberg kommen? Ich glaube, wir haben noch eine Fanfrage zu dem Thema.
Genau.
Moin, ich bin Katharina aus Bad Oldesloe und meine Frage wäre, ob sich die Fanrivalität zwischen dem HSV und Pauli auch in der Politik bemerkbar macht.
Ja, nein, es ist ja so, dass wir von uns bekannt ist im Senat. Unser Sportsenator ist ja ein bekennender Fan des FC St. Pauli. Aber wenn er als Sportsenator tätig ist, kümmert er sich genauso um die Belange des HSVs.
An die Grote.
Ich weiß, dass meine Stellvertreterin, Frau Fegebank, eine Ambition hat für den SV Werder, was ich nun gar nicht verstehe, aber es ist so.
Oh, da haben wir falsch recherchiert. Da haben wir auch eher an den FC St. Pauli gedacht. Aber.
Nee, da fragen Sie sie mal. Aber sie sagt es jedenfalls so, wenn ich es richtig verfolgt habe. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt, wenn wir zusammenkommen, nichts Besseres zu tun hätten, als über Fußball zu reden. Wir haben schon...
Nicht?
Nein, wir haben leider auch noch ein paar andere Sorgen und kümmern uns auch sehr ernsthaft darum. Deswegen spielt das mal irgendwo vielleicht als Seitenbemerkung eine Rolle.
Montagmorgens dann mal, wenn man sich trifft, vielleicht.
Es ist nicht so prominent. Der Fußball ist wirklich sehr wichtig für viele, aber für uns im Senat spielt es eine große Rolle, dass wir unsere politischen Probleme im Blick haben, dass wir unseren Job gut machen. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir eine halbe Stunde darüber uns austauschen, ob vielleicht doch hätte das Spiel anders ausgehen müssen.
Mhm. Ja. Würden Sie trotzdem verraten, ob Sie auf Ihrem Handy dann die Kicker-App haben oder wie Sie sich dann über die Fußballergebnisse informieren?
Nein, ich habe ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Spiegel Online hat eine ganz gute Bundesliga-Funktion. Da kann man sehr schnell sehen, welcher Spieltag wann, wer auf wen trifft und wie die Spiele dann, das wird auch online dann verfolgt. Es gibt aber wahrscheinlich ganz viele dieser Apps. Ich habe nun just die, weil Spiegel Online auch ansonsten eine ganz gute Infofunktion hat.
Mhm. Wie ist das eigentlich, wie pflegen Sie Kontakt zu den Verantwortlichen der beiden Clubs oder ist das der Job von Andi Grote? Können die Sie auch mal anrufen bei einem dringenden Problem oder wie machen Sie das?
Also sollte jemals wieder Uwe Seeler nicht ins Stadion gelassen werden, sollte er mich sofort anrufen. Wir wissen das zu regeln. Nein, aber die auf der praktischen Ebene haben wir das Sportamt, das ja viele operative Fragen bearbeitet. Wir haben den Staatsrat für Sport, den Christoph Holstein, der ist auch ein begeisterter Sportsmann. Und dann haben wir Andi Grote, der das als Senatsmitglied ja im Auge hat und politisch alles begleitet. Der informiert mich natürlich, wenn es bestimmte Probleme gibt. Aber wenn es grundsätzliche Themen gibt, treffe ich mich auch mit Vertretern der Vereine und bespreche das. Manchmal kommen die Akteure auf mich zu und sagen, wir möchten das berichten. Das ist aber so wie sonst auch in der Politik. Als Bürgermeister ist man für alles, was in dieser Stadt passiert, verantwortlich. Oder man wird jedenfalls dafür verantwortlich gemacht, wenn was schlecht läuft jedenfalls. Und nun kann ich jetzt nicht dafür sorgen, dass der HSV Spiele gewinnt, aber dass wir zum Beispiel eine vernünftige Regelung finden für die Stadionfinanzierung. Das ist ja etwas, was wir als Stadt tun können. Und da bin ich dann natürlich auch eingebunden in die Frage, wie man das macht. So, und da haben wir auch gute Lösungen immer gefunden, sowohl für den HSV wie übrigens auch für St. Pauli.
Sie sprechen ja mit ja auch das Stadiongrundstück an.
Ja.
Da waren Sie auch direkt involviert, nehme ich mal an.
Ja, das haben wir als Senat beschlossen, das hat die Bürgerschaft unterstützt. Ja. Das sind ja so Win-Win-Situationen, wo wir was tun können, was aber auch korrekt sein muss. Also es geht ja auch immer um Steuergeld. Und es geht darum, das wissen vielleicht viele gar nicht. Wenn wir aber wenn wir den Profisport im Auge haben, da wird sehr darauf geachtet, das ist ja professionelles, wenn man so will, wettbewerbliches Agieren in einem Markt. Und da wird von der Wettbewerbskommission, da wird von den Brüsseler Beihilferegelungen, wird genau darauf geachtet, dass man einem wirtschaftlich am Markt tätigen Einheit, wie einem Profisportverein, nicht einfach Steuergeld gibt. Das heißt, alles, was wir machen, muss ein vernünftiges Geschäft sein. Und hier ist es eben so gewesen, dass wir das Stadion formal zurückgekauft haben und dabei aber ein reguläres Erbbaurechtsverhältnis entstanden ist, das mit einem gewissen Erbbauzins verbunden ist. Das ist also ein ganz vernünftiger und fairer und korrekter Grundstücksgeschäft gewesen.
Genau, es geht nur um das Grundstück, nicht um das Stadion. Genau. Um das,
ja. Ja. Beim Stadion gibt es Bürgschaftsmöglichkeiten. Das ist auch wiederum möglich, dass man dort Kredite absichert. Das ist auch in anderen Zusammenhängen möglich. Dafür gibt es eine Kreditkommission, die das beschließt. Also das sind alles sehr regulär verlaufende Entscheidungen, die aber, weil sie eine besondere Bedeutung haben, durchaus im Senat dann auch erörtert werden. Darüber gibt es dann Beschlüsse und die werden vorbereitet und da bin ich dann natürlich eingebunden.
Aber für die Stadt ist es auch ein guter Deal gewesen, ne? Weil sie hat ja Substanz geschaffen, sie hat ja auch Einnahmen, die zurückfließen.
Genau. Es ist also, auf der anderen Seite natürlich für den HSV ein großer wirtschaftlicher Vorteil jetzt erstmal gewesen. Aber es ist ein fairer Deal, wenn man so sagen soll. Der ist ganz korrekt. Den hätte man auch mit anderen Vereinen, mit anderen wirtschaftlichen Akteuren so machen können. Und insofern ist das etwas, was uns nützt als Stadt, weil der HSV hat ja auch unglaubliche Marketingwirkung. Also ich sage immer den Profivereinen, ihr bildet ein bisschen das Image unserer Stadt mit ab. Also wenn jetzt ein HSV-Spiel unfair verläuft, es wird gefoult, die Leute aus anderen Teilen Deutschlands gucken auf den HSV und sagen, die Hamburger haben das und das gemacht. Genauso wie wir auf Bayern München blicken. Ein Stück weit steht das auch für die Stadt München, was dort passiert. Und deswegen finde ich, Sport hat Vorbildfunktion. Je fairer er ist, umso besser. Und ich freue mich immer, wenn es gute Spiele gibt, die aber auch fair verlaufen, wo auch die Fans sich gut benehmen, weil ein Stück weit prägt das Bild unserer Stadt in Deutschland. Und ich nehme das auch stark wahr. Ich bin letztens angesprochen vom niederländischen König. Der hat gesagt, Mensch, was macht denn euer HSV? Warum sind die immer noch nicht wieder aufgestiegen?
Der interessiert wo war das?
Das war bei dem Besuch des holländischen Königspaars in Berlin vor kurzem. Mhm. Der hat, ich meine, soweit reicht die Wirkung des Fußballs. Der holländische König ist sehr interessiert wohl an Fußball und auch speziell am HSV und erkundigt sich, so wie ich das einschätze. Und da habe ich natürlich gesagt, dass wir alle hinterher sind, dass der HSV wieder aufsteigt. Ich will nur sagen, Fußball ist nicht nur Sport, sondern er wird mit unserer Stadt verbunden, wenn es die Hamburger Vereine sind, die auftreten. Und so geht es uns doch auch, wenn wir wissen, dass sich ein Verein wie Bayern München, der so erfolgreich Fußball spielt, prägt das Image auch von Bayern und der bayerischen Landeshauptstadt, weil wir ja wissen, Mensch, wer so professionell Fußball organisiert, wer so erfolgreich ist, der kann ja auch sonst nicht doof sein. Also das heißt, das prägt und im Umkehrschluss freue ich mich einfach, wenn unsere Mannschaften, wenn die für Hamburg im Sport aktiv sind, wenn die einen fairen Eindruck, einen guten Eindruck machen, weil das ist wichtig für unsere Stadt, dass sie sympathisch, dass sie offen wirkt. Deswegen bin ich auch sehr stolz, wenn wir Toleranz vermitteln in dem, was wir tun, dass wir zum Beispiel jetzt die Regenbogenfahne geflaggt wurden beim HSV und bei St. Pauli. Das finde ich ein gutes Signal, weil wir sind eine offene, eine vielfältige Stadt und das sollten wir auch über unseren Sport mitvermitteln.
Sie haben eben schon mal Uwe Seeler angesprochen, der ja dann neulich kurzzeitig mal nicht ins Stadion durfte. Dann wurde die Regel ja noch geändert.
Klar darf er. Er ist Ehrenbürger unserer Stadt. Er darf überall
genau. zu Gast sein. Ob er am Freitag am Millerntor zu Gast ist, wissen wir jetzt noch nicht. Aber es werden knapp 9.000 ja da sein, auch 700 Gästefans. Aktuell steigt allerdings ja auch wieder die Inzidenz fast von Tag zu Tag. Muss man sich noch Sorgen machen, dass auch das Spiel vor so vielen Zuschauern ausgetragen wird?
Die Spiele sind meines Wissens so, wie sie jetzt geplant sind genehmigt. Ist mit dem Gesundheitsamt alles geklärt. Wir müssen uns natürlich jetzt in der Perspektive überlegen, was ist im Herbst, wenn die Inzidenz insgesamt in Deutschland wieder hochsteigt. Und da bin ich ja der Auffassung, dass wir so schnell wie möglich alle impfen sollten. Also alle, die 18 bis 59 Jahre sind, das ist die Altersgruppe, wo wir noch aufholen müssen. Die über 60-Jährigen sind wirklich mit einer sehr hohen Quote geimpft. Jetzt müssen alle anderen ab 18 ran. Und wenn wir eine hohe Impfquote haben, dann erledigt sie die Pandemie für uns. Wenn das nicht ausreichend gelingt, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir Beschränkungen haben, aber eben nicht für die Geimpften. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann im Herbst Fußballspiele haben mit ganz vielen tausenden Zuschauern, aber eben alle, die geimpft sind. Und das ist der Gang der Dinge. Und deswegen hoffe ich, dass wir keine Geisterspiele mehr haben, sondern dass es viele Zuschauer geben kann in den Fußballstadien. Aber dazu gehört wirklich, dass jetzt alle sich zur Impfung bewegen. Aber
dazu zählen Sie dann auch die Genesenen? Oder wie, weil Sie jetzt nur die Geimpften genannt haben?
Mit den Genesenen ist es, ich sag mal, auf jeden Fall sind es die Geimpften. Wahrscheinlich kann man und muss man diejenigen, die einen PCR-Test, der ja sicher ist, der Schnelltest ist nicht sicher genug für sowas. Aber ich glaube, dass wir die Geimpften, und es gibt wenige Menschen, die haben eine Grunderkrankung, sodass sie zum Beispiel keine Impfung bekommen können. Für die muss man da auch eine Lösung haben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man in eine Situation kommt, wo die Geimpften und die zuverlässig Getesteten, die also einen frischen PCR-Test haben, dass die dann zugelassen sind. Aber eben bei der Enge, die dann herrscht, weil das werden dann ja viele Tausende sein können, kann man das jetzt nicht mit den ganzen Ungeimpften noch durchmischen. Und deswegen wird es wohl so sein, so wie in der Kreuzfahrtbranche, da sagen jetzt Kreuzfahrträder rein, wir bieten Kreuzfahrten an, aber eben nur für Geimpfte, weil wir es sonst nicht gehandelt kriegen mit all den Sicherheitsvorkehrungen.
Dann können wir dazu zu diesem Thema nochmal eine Frage einspielen.
Moin, Herr Tschentscher. Christoph aus Rothenburgsort hier. Ab wann können wir denn wieder mit 57.000 in den Volkspark rein?
Ja, wenn die Pandemie beendet ist und wenn alle geimpft sind.
Wäre es denn theoretisch
alle,
möglich?
Alle heißt nicht wirklich alle, aber die meisten. Also wir brauchen eine bestimmte Impfquote. Da streiten sich die Gelehrten noch, wie hoch die sein muss, aber
was ist Ihr Stand? So?
Naja, wir sind jetzt irgendwo so bei 85% wird so gesagt. Ja. Aber ich will jetzt gar nicht, es geht auf den einzelnen Prozentpunkt an. Ich sage nur, es müssen nicht wirklich alle sein. Die ganz jungen Kinder, dafür gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Bei den 12- bis 17-Jährigen, da ist die wissenschaftliche Grundlage noch nicht da, ist eindeutig zu empfehlen, aber daran wird halt gearbeitet. So, und je mehr dann bei den Erwachsenen ab 18 sich impfen lassen, umso früher ist der Zeitpunkt erreicht, wo wir das ganze Thema Corona mit dieser Dramatik im Grunde vergessen können. Dann wird es noch Corona geben, so wie es auch immer noch Grippe gibt. Aber es ist nicht wirklich ein gesellschaftliches, medizinisches, wirtschaftliches und sonstiges Problem. Dazu gehört aber wirklich, dass jetzt alle sich einen Ruck geben, vom Sofa hoch, zum dezentralen Impfzentrum, zum Hausarzt gehen, vom Betriebsarzt sich impfen lassen, was auch immer. Die Impfung ist sehr wirksam, sie ist sicher. Ich habe mich jetzt auch zum zweiten Mal impfen lassen und bin heilfroh. Ich muss jetzt noch die 14 Tage abwarten und dann ist man diese Schnelltesterei auch los und man kann wieder frei reisen. Nehmen Sie mal die USA. Die sagen jetzt, ja, wir lassen wieder Reisende ins Land, aber nur die Geimpften. Und man sieht schon daran, es wird dazu kommen, dass die Geimpften, die sich impfen lassen können, wirklich gut daran tun, es auch zu machen. Und dazu kann ich nur alle auffordern.
Sie könnten es ja vielleicht kombinieren, weil es werden ja jetzt ab und zu schon mal Anreize geschaffen, dass mit einer Impfung dann auch eine Eintrittskarte zum Fußballspiel verbunden ist oder so.
Meinetwegen auch das. Es gibt ja diesen Bratwurst-Effekt, so genau. Auch wenn es noch ein Freibier gibt.
Was haben Sie denn davon?
Also ich bin da jetzt nicht dagegen. Also es darf auch mal was Kreatives geben. Es gibt vielleicht auch Unternehmen, die sagen, Mensch, wir bieten was an. Das muss man mal sehen. Wir kommen ja jetzt erst seit kurzem aus der Phase, wo der Impfstoff so knapp war, dass sich alle gedrängelt haben. Jeder wollte unbedingt, nicht jeder, aber ganz viele wollten sofort möglichst als erstes die Impfung haben. Wir hatten nicht genug Impfstoff. Und nun sind wir in kürzester Zeit, plötzlich hat sich's gedreht. Wir haben jetzt viele Pflichtimpfungen schon gemacht, da wo es besonders dringlich war. Und nun haben wir mehr Impfstoff, als wir Nachfrage haben. Und das ist doch eine Luxuslage. Jetzt können doch alle überlegen, nehmen Sie den Impfstoff oder den. Es gibt eine Einmalimpfung mit Johnson & Johnson. Es gibt diese Doppelimpfung. Es gibt im Grunde jetzt für jedes Alter, also für die Erwachsenen, geeigneten Impfstoff. Alle sind sicher, sind sehr wirksam. Und nun gibt es eigentlich keine Ausrede mehr. Jetzt können alle ran.
Das heißt dann aber auch perspektivisch, Sie sagen, wenn die Pandemie vorbei ist, aber wäre es Ihrer Meinung nach möglich, dass 57.000 Geimpfte dann im Volksparkstadion dabei sind?
Das ist möglich, ja. Aber das muss man jetzt sehen. Wir werden ja nächste Woche uns treffen, nochmal mit der Ministerpräsidentenkonferenz, mit der Bundeskanzlerin und werden die neuen Leitlinien, wenn man so will, der Pandemie, des Pandemiemanagements besprechen. Und dieser hohe Impfschutz, den wir jetzt schon haben, wir sind ja schon bei, die Hälfte der Hamburgerinnen und Hamburger sind ja schon vollständig geimpft. Wir holen auch enorm auf im Länderranking. Wir hatten ja erst immer zu wenig Impfstoff. Wir haben weniger Impfstoff bekommen als die anderen. Deswegen fielen wir plötzlich zurück. Und in den letzten Wochen, seitdem alle ausreichend Impfstoff haben, haben wir ein Land nach dem anderen überholt. Wir haben 10 Länder überholt bei den mindestens einmal Geimpften. Das zeigt, wir sind gut organisiert, es gibt auch eine Impfbereitschaft, aber wir müssen jetzt, die entscheidenden Prozentpunkte sind dann am Ende. Und da kommt es auf jeden an. Und diejenigen, die noch nicht sich vorgedrängelt haben und die irgendwie noch gedacht haben, ach, mal gucken, wie es weitergeht, es gibt ja gar nicht so ganz entschiedene Impfgegner, gibt es gar nicht so viele. Es gibt auch viele, die dachten, ach, weiß ich auch noch nicht, ist das überhaupt nötig?
Und fahre ich erstmal in Urlaub und so vielleicht.
Genau, ne? Und dann kommt Urlaub und dann sagen die, ach nee, und wo ist denn das? Muss ich da ins Zentrum? Ich weiß gar nicht, wo ich den Termin herkriege. Es gab so viele, sagen wir mal, Beschwernisse. Und jetzt gibt es das nicht mehr. Wir reisen jetzt mit den mobilen Impfteams durch alle Stadtteile. Man kann zu Hausärzten gehen, man kann sich vom Arbeitgeber, es gibt ja betriebsmedizinische Impfungen. Es gibt eigentlich jetzt keinen Grund mehr, sich nicht impfen zu lassen. Und meine dringende Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger in Hamburg, wenn ich das nochmal sagen darf, ist wirklich jetzt, nehmen Sie eine dieser Impfangebote an. Es hilft Ihnen selbst, es hilft aber auch allen anderen, vor allem auch denjenigen, die noch keine Impfung haben können, wie die kleinen Kinder oder eben die Vorerkrankten, die keine Impfung haben können, aber die ja mitgeschützt werden, wenn eine ausreichende Impfquote da ist.
Also, die Botschaft ist angekommen.
Ja, und das sagst du auch noch ein drittes Mal, wenn ich es gleich hinkriege.
Können Sie gerne, vielleicht bei der nächsten Frage. Es werden dann ja am Freitag 8.900 Zuschauer am Millerntor dabei sein. Freitagabend nebenbei ist auch noch Hamburger Dom. Haben Sie sich ein bisschen geärgert oder waren Sie überrascht über die Terminierung auf dem Freitagabend?
Nein, das eine ist.
Die Polizei wird ja schon viel zu tun haben.
Nein, mit dem Dom hat die Polizei nicht viel zu tun.
Aber drumherum.
Ja, drumherum. Das ist ja bei Fußballspielen schon immer unser Thema, dass wir uns zwar wünschen, dass es alles gut läuft, aber dass es nicht schlecht ist, wenn die Polizei zumindest in der Nähe ist. Das macht unsere Hamburger Polizei sehr professionell. Sie kennen ja auch die Stadien, sie kennen die Fanclubs, sie haben diese Verbindungspersonen in die Fanszene. Ich hoffe und erwarte, dass alles fein ist. Der Dom ist übrigens kein normaler Dom. Der ist ja wirklich sehr, sehr besonders organisiert. Aber auch das klappt gut. Die Leute freuen sich eben, dass sie auch unter diesen besonderen Bedingungen mal wieder Dom erleben können. Die Schausteller sind zufrieden, weil es geht wieder los. Also wir haben das, glaube ich, jetzt ganz gut hinorganisiert. Wichtig wäre, dass es jetzt nicht mehr aus dem Ruder gerät mit der Infektionswelle. Und deshalb sage ich jetzt zum dritten und letzten Mal, bitte gehen Sie alle impfen.
Steht denn das Sicherheitskonzept schon? Es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei den letzten Derbys.
Ja, ne? Klar, die Polizei ist da. Ich bin jetzt nicht über alle Details informiert, aber da können Sie mal von ausgehen, dass die Polizei ist da sehr professionell. Die macht das ja nun schon seit Jahren mit diesen Spielen. Und selbst bei den Lokalderbys, wo es ja besonders anspruchsvoll ist, bin ich öfter in der Lagebesprechung der Polizei gewesen. Die kennen so ein bisschen die Pappenheimer und die wissen auch, wie man dann, wenn es nötig ist, konsequent eingreift. Das ist ja wichtig. Also man soll sich ja zurückhalten. Aber wenn es dann nötig ist und wenn die Dinge eskalieren, dann muss die Polizei konsequent vorgehen. Und das tut sie auch mit den Bereitschaftspolizisten, die sie hat. Und das hoffe ich nicht, dass das nötig ist. Aber wenn es nötig ist, dann sorgt die Polizei für Ordnung.
Ja, wir hoffen natürlich alle auf ein friedliches, schönes Fußballspiel mit vielen Emotionen und auch mit Rivalität.
Aber denke ich auch, das
Gewalt ist natürlich
fehl am Platz. Diese Rivalität, das sind wenige und die meisten Fans beider Vereine wünschen sich ein gutes Spiel. Alle beide wünschen sich 3 Punkte, das ist klar. Aber darin liegt eben der sportliche Wettbewerb. Das ist ja beides im Wort enthalten. Das Sportliche ist, dass man gegeneinander antritt und der Wettbewerb, aber es muss eben fair zugehen. Und das akzeptieren ja alle.
Ja, ja. Aber ich glaube, zum Sicherheitskonzept der Stadt haben wir, glaube ich, auch noch eine Fanfrage. Ne? Da geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema Trinken. Ne?
Ich bin Torge E. aus Bad Segeberg, Schackendorf. Und meine Frage an den Bürgermeister wäre, es gibt ja so viele tolle Gaststätten. Und als Fußballfan des HSV gehe ich auch gerne in Gaststätten. Herr Bürgermeister, wie stellen Sie sich die ganze Situation vor, wenn jetzt die Zahlen hochgehen und die Gaststätten wieder zuhaben müssen? Die Fußballfans haben Durst nach dem Spiel. Wir wollen feiern, wir wollen fröhlich sein. Was ist das Konzept der Stadt Hamburg?
Das Konzept ist, dass Sie überall in der Außengastronomie gar keine Beschränkungen haben. Und man darf auch feiern mittlerweile, ja. Unter freiem Himmel sind
allerdings ja Menschen. Nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit.
Wir haben an bestimmten Orten unserer Stadt ein Problem gehabt. Und das hat ja gar nichts mehr mit, da sind die Dinge außer Rand und Band geraten. Und das geht nicht. In unserer Stadt soll Ordnung und Sicherheit herrschen. Und deswegen haben wir für ganz spezielle Orte gesagt, dort darf es keinen Alkoholverkauf nach außen geben und dort gibt es daraufhin dann nicht mehr diese Eskalation öffentlicher Unordnung, und das ist gar keine Frage der Politik. Da haben Anwohnerinnen und Anwohner auch gesagt, das geht doch nicht, dass das hier in meinem Stadtteil so zugeht. Das waren ja nur wenige, die über die Stränge geschlagen sind. Und deswegen kann ich nur sagen, die weit überwiegende Mehrheit, auch der jungen Menschen, haben den Sommer genossen. Und bis auf einzelne Abende im Stadtpark ist es nicht eskaliert. Und der Alkohol ist eben ein ganz bestimmender Faktor. Das wissen ja alle, wenn man Alkohol getrunken hat, dann irgendwann verliert man so die Distanz. Und wenn es dann weitergeht, geht Alkohol eben auch in Eskalation über. Und deswegen ist das eine sehr wirksame Methode gewesen, die uns die Polizei empfohlen hat. Sie hat ja überlegt, wie kriegen wir das jetzt geregelt. Und da hat die Polizei gesagt, es gibt an bestimmten Stellen erfahrungsgemäß diese Probleme. Und wenn wir dort dann das Alkoholverkaufsverbot haben, dann ist das gelöst. Und genauso ist es auch gekommen.
Aber vielleicht noch einen kleinen Schwenk bei Massenansammlungen jetzt. Da gibt es ja auch noch ein paar sportliche Großveranstaltungen, die anstehen. Die Cyclassics sind jetzt gerade abgesagt worden.
Ja, das hat der Veranstalter gemacht, weil das einfach sehr, sehr schwierig war zu organisieren. Das ist so, wenn Sie ein Stadion haben, haben Sie einen regulierten Bereich. Da sind die Zuschauer im Stadion und da können Sie die Zuwegung und das Nachhausegehen organisieren. Eine Cyclassics, die unter freiem Himmel stattfindet, genauso wie ein Marathonlauf, da können Sie ja nicht an der gesamten Strecke regeln, wer kommt da wie zusammen und wie eng wird es. Und deswegen sind diese Sportgroßveranstaltungen unter freiem Himmel, wo es schwer zu regulieren ist, Cyclassics, große Marathons, da hat sich eigentlich kaum eine Stadt bisher getraut, die wieder organisieren zu können. Und da ist eben das Besondere, dass sie im öffentlichen Raum das schwer beurteilen können, wie das dann hinterher abläuft. Und deswegen ist das mit den Cyclassics jetzt schwierig gewesen. Aber auch das wird ja nach Ende der Pandemie alles wieder möglich sein.
Aber jetzt dieses Jahr stehen ja eigentlich noch Ironman, Triathlon, ja. Marathon an. Das sehen Sie dann auch ja, eher problematisch.
Immer, ja, aber es ist immer ein Unterschied. Also Ironman und Triathlon, das sind auch eher begrenzbare Räume. Also da kann man wahrscheinlich was machen. Cyclassics, Marathon, große Strecken durch die gesamte Stadt. Da lässt sich das sehr schwer steuern, wo dann plötzlich die Menschenmassen sich anballen. Mhm. Und wir wissen ja auch, wenn die deutschen Aerosolforscher was anderes behaupten, aber ich meine, wir haben diese ganzen Infektionsereignisse in Großbritannien gesehen. Das waren Massenveranstaltungen und das wirkt sich aus. Und deswegen auch unter freiem Himmel ist es bei diesen hochinfektiösen Virusvarianten schwierig. Und deswegen sollten wir da jetzt noch einen Moment vorsichtig sein. Aber ich bin ja sicher, dass das alles wieder möglich ist dann in Zukunft.
Sie sind ja durchaus jetzt bekannt für eine eher vorsichtige Corona-Politik.
Konsequent
nennen Sie das. Andere sagen vorsichtig. Waren Sie vielleicht ein bisschen zu vorsichtig, was gerade so das Erlauben von Sport anbelangt?
Nein, wir waren auf keinen Fall zu vorsichtig. Wir haben ja gerade die Kurve noch gekriegt, wenn Sie überlegt haben, wie das im März, April zuging. Wir waren ja vor einer ganz hammerharten Welle und mussten dann mit diesen Ausgangsbeschränkungen zügig handeln. Und dass wir so konsequent waren, hat dazu geführt, dass wir diese Beschränkungen früher als viele andere große Städte wieder aufheben konnten. Das heißt, Konsequenz ist wichtig. Wir machen keine politischen Kompromisse, sondern die nehmen, was sie kriegen an Gelegenheit der Infektionsketten. Und wir mussten einfach im März, das ist mir auch nicht leicht gefallen, vor Ostern noch diese Entscheidung zu treffen, dass wir eine Ausgangsbeschränkung haben, wo man zu Hause bleiben musste. Das ist ja wirklich eine ganz drastische Maßnahme gewesen. Aber sie war unglaublich wirksam. Gerade im Zusammenspiel mit den anderen Maßnahmen war es nötig. Insgesamt hat man in Deutschland 3 Wochen später die gleiche Entscheidung getroffen, und zwar per Bundesgesetz. Wir waren aber schneller dann auch durch. Wir sind ja dann ganz stark gewesen im Abfall der Infektionsketten. Und das ist das, was ich konsequent nenne, dass man einfach sich die Sache schwerer macht. 80% Lösungen sind manchmal nicht gut, sondern man muss dann sagen, jetzt müssen wir konsequent handeln und sind aber umso schneller wieder durch. Und deswegen die Situation auf den Intensivstationen, jeder, der das kannte, ich habe zu dieser Zeit Intensivstationen besucht, da war wirklich die Sache am Limit. Und wir mussten zur Vermeidung von schlimmen Auswirkungen im Gesundheitswesen, mussten wir so konsequent handeln.
Das wird jetzt schwierig, den Übergang zu finden, um wieder über den HSV und über Fans und über vielleicht auch etwas Persönliches zu sprechen. Wir machen es trotzdem und kommen zu unserer nächsten Frage. Und zwar kommt die vom HSV-Trainer höchstpersönlich.
Hallo, Herr Bürgermeister. Hier spricht Tim Walter aus Eppendorf. Ich hätte mal eine Frage an Sie. Und zwar Hand aufs Herz, welche drei Jugendsünden, an welche drei Jugendsünden können Sie sich erinnern? Aber ganz ehrlich.
Ich freue mich
auf den nächsten Besuch beim HSV. Vielen Dank, bis bald.
Tschüss. Hat natürlich, um Ihnen noch ein bisschen Zeit zu geben, eine Vorgeschichte. Die Kollegen Henrik Jacobs und Kai Schiller haben in der letzten Folge Tim Walter zu Gast gehabt und haben ihm diese Frage gestellt und die hat er dann gleich weitergegeben.
Ja, das ist
schlau von
ihm. Ich gebe die Frage auch gerne weiter.
Er hat sie beantwortet. Er hat zwei eingefallen.
In meinem Amt nicht so leicht, Sünden zuzugeben. Also auch wenn es Jugendsünden sind.
Also er sprach von Ohrring, blondierten Haaren und...
Nein, also es ist so, ich habe drei Brüder, da können Sie sich vorstellen, dass es ganz schön munter zugeht zu Hause. Und da sind wir alle keine weisen Knaben gewesen. Aber ich würde jetzt nicht irgendeinen besonderen Punkt hier nennen. Und dann interpretiert das sonst wer auf die Persönlichkeitsstruktur. Aber seien Sie mal sicher, dass das Aufwachsen auch für einen Kind, das später mal Bürgermeister wurde, genauso ist wie bei allen anderen. Also es gibt auch Jugendsinn.
Ja. Tim Walter würde sich auf jeden Fall freuen, Sie mal kennenzulernen. Ist der HSV-Trainer wechselt dann ja doch häufiger? Haben Sie alle HSV-Trainer eigentlich?
Nein, leider bin ich irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. Das war ja ein sehr schneller Wechsel. Aber den einen oder anderen habe ich durchaus auch mal persönlich sprechen. Und natürlich, immer der aktuellste Trainer ist der wichtigste. Auf dem liegen die Erwartungen, die Hoffnungen und das gilt auch für den jetzigen.
Wir haben es ja fast befürchtet, dass Sie bei dem Thema Jugendsünden ein bisschen mauern würden. Deswegen haben wir uns für Sie eine andere Top-3-Rubrik überlegt.
Ich will nicht mauern. Natürlich hatte sehr, sehr lange Haare, wenn Sie das meinen. Es gibt, das ist heute nicht mehr zu erwarten, so gewesen, dass man durchaus mal den ernsten Hinweis bekam, du musst jetzt endlich mal wieder zum Friseur. Also das war damals aber auch so die Zeit. Also wenn Sie das meinen, Piercing habe ich nicht. Das war übrigens früher auch nicht so verbreitet. Tätowierung auch nicht. Das ist nicht mein Jahrgang, aber lange Haare und schlecht, wie soll ich sagen, geflickte Jeans und all das Programm, das habe ich gehabt. Das hieß manchmal, du kannst überall hingehen, aber doch nicht mit der Jeans. Das war so.
Ja. Und das ein oder andere Bierchen beim Fußball, das ist aber auch heute noch erlaubt, oder?
Ich bin ja nicht so der Bierfan. Ich trinke gern Wein, aber das ist ja nichts fürs Fußballstadion. Nein, also wie gesagt, ganz normale Jugend mit ein paar Umwegen, aber nichts, was ich jetzt hier in die Öffentlichkeit trage.
Dann könnten wir Sie theoretisch nach Ihren Top 3 Weinsorten fragen, aber erstmal kommen wir zu unserer letzten Abschlussrubrik.
Meine Top 3!
Genau, nachdem wir die Top 3 Jugendsünden von Tim Walter in der vergangenen Woche hatten, haben wir uns überlegt, zum Abschluss von Ihnen wollen wir doch dann doch nochmal gerne die Top 3 HSV-Momente von Ihnen hören. Einen haben wir ja vielleicht schon gehört, das 4:0 am Millerntor.
Ja, ein Ereignis fand ich super. Das, wo alle den HSV schon abgeschrieben hatten und wir im Relegationsspiel gerade mal so die Kurve gekriegt haben und sind nicht abgestiegen. Da war ich beim Public, es gab einmal, da war es ein Auswärtsspiel und ich war beim Public Viewing im HSV-Stadion. Da war der Jubel, als dann endlich das Spiel
Marcelo Diaz den Freistoß in der 90. Minute
schoss. Da war der Jubel so groß, dass wir nicht abgestiegen sind, als hätte man die Meisterschaft bekommen. Also das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wie großartig ist es, wenn so die Fans zu ihrem Verein stehen in so einer schwierigen Phase.
Wissen Sie noch, wo das war?
Ich war im HSV-Stadion.
Im Stadion sogar.
Das Spiel war auswärts, aber im Stadion
genau,
wurde
auf der Nordtribüne.
Und ich saß dann da auf der Tribüne und also war begeistert, dass es dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Eine Saison später ist es leider schiefgegangen.
Ja. Fällt Ihnen noch ein Moment ein? Internationale Spiele gab es ja in der Vergangenheit auch einige.
Ja, das war aber diese Zeit, wo ich noch nicht so auf den HSV geblickt habe. So, leider sind ja die ganzen, 7 Meisterschaften, ne, sind ja alle schon eine Weile her.
Ja, 7 waren es nicht ganz, aber...
Nicht?
Nee, ich glaube 5, aber...
Na gut, dann bin ich schlecht gebrieft worden. Ich habe gerade
6-mal
Deutscher Meister, 3-mal Pokalsieger und bald wieder Erste Liga, glaube ich.
Ja,
deswegen,
genau. Ja.
Also das meine ich.
Ja.
Ziemlich großartige Sachen. Aus der Zeit übrigens gibt es auch Fans, fällt mir jetzt gerade ein, Heiko Maas, unser Bundesaußenminister, ist ja ein glühender HSV-Fan von Kindesbeinen an. Und ich habe ihn dann gefragt, hast du irgendwie Verbindung nach Hamburg? Wie kommst du zum HSV? Sagt er, nein, in der Phase, als ich mich begonnen habe, für Fußball zu interessieren, da war der HSV der Verein, wo man dachte, meine Herren und so.
Kevin Keegan, und Felix Magath. Genau,
aus der Zeit ist er bis heute ein entfernter, aber ein sehr flammender HSV-Fan geblieben.
Mhm. Bleibt jetzt zum Abschluss eigentlich nur noch eine Frage offen, Henrik. Ne? Also es gibt noch viele Fragen, aber Sie müssen ja dann auch zum nächsten Termin. Wie geht's denn jetzt aus beim Derby?
Ach,
ich ahne schon, was Sie sagen
werden. Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, dass es ein faires Spiel wird. Auf jeden Fall bleiben ja alle Punkte in Hamburg. Insofern können wir schon mal beruhigt sein.
Wir hoffen auf ein faires Spiel und auf viele Hamburger, die sich impfen lassen, dann zum Abschluss dann noch einmal. Herr Tschentscher, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen mal über Fußball zu spielen. Ich hoffe, ich hoffe Ihnen auch. Und vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ja.
Bis bald.
Ja, ich bedanke mich auch und wir melden uns dann am Montag nach dem Derby wieder mit dem nächsten Podcast. Ich meine, nach Ihrem Besuch ist es natürlich schwer zu toppen. Ich glaube, wir sind im Gespräch jetzt mit Angela Merkel, aber weiß jetzt nicht, ob das klappt.
Nein,
in jedem Fall vielen Dank nochmal, Herr Tschentscher. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.